ARD.
Nein, jetzt ist es vorbei oder es geht noch was. Die Zeit ist rum, Gold für Deutschland. Wer hätte das gedacht? Olympiasieg für Deutschland.
Ja, vielleicht ist es ja bald wieder soweit. Oder eben nicht. Olympiastützpunkt Talentschmiede ohne Sieger, das ist heute das Thema bei MV im Fokus. Darüber spricht Mecklenburg-Vorpommern. Wir sind zu hören in der App der ARD Audiothek. Mein Name ist Annette Even. Ich fühle mich in diesem Sommer ein bisschen zurückversetzt, ehrlich gesagt, in die Zeit, als ich in der Schule war, auch im Studium, in die Zeit, als ich noch keine Familie hatte, also die Zeit, wo ich noch richtig Zeit hatte, und zwar richtig Zeit, stundenlang Sport zu schauen, den ganzen Tag teilweise, das ganze Wochenende. EM läuft gerade gut, wir sind raus, aber spannend bleibt es ja trotzdem, und diesmal habe ich mir auch Zeit genommen, Fußball zu schauen, wirklich, zugegebenermaßen die 21 Uhr Spiele. Dann noch, jedes Jahr läuft ja gerade die Tour de France und es stehen noch die Olympischen Spiele Ende Juli in Paris an. Es gibt also eine Menge zu tun für Sportfans. Wir bleiben heute bei den Olympischen Spielen, denn es gibt auch in Mecklenburg-Vorpommern einen Olympiastützpunkt. Früher konnte man ja ziemlich sicher davon ausgehen, dass bei Olympischen Spielen ein paar Medaillen für MV rausspringen. In Neubrandenburg gibt es ja auch den Walk of Sport, analog zum Walk of Fame in Los Angeles. Ja, da sind die Sterne so in den Boden eingelassen, sieht ganz toll aus. Heute aber scheint es schon ein Riesenerfolg zu sein, überhaupt bei den Olympischen Spielen dabei zu sein. Warum das so ist, was sich geändert hat, das ist heute das Thema. Und zwar nicht meins alleine, sondern auch das von Katrin Glüsenkamp aus dem Mecklenburg-Studio Schwerin. Hallo.
Hallo.
So, Katrin, wir wollen jetzt nicht den sprichwörtlich goldenen Zeiten nachweilen, sondern wir schauen auch drauf, wie die aktuelle Situation bei uns im Land ist und natürlich auch nach vorne auf die Zukunft des Spitzensports in Mecklenburg-Vorpommern. Katrin, das ist jetzt vielleicht eine ketzerische Frage. Warum reden wir denn überhaupt drüber? Ich meine, unterm Strich, klar, Sport verbindet, aber der olympische Stützpunkt, das ist steuerfinanziert, das kostet Geld, das vielleicht woanders dringender gebraucht würde.
Ja, wir haben es ja bei der Fußball-EM gesehen. Fans, die gemeinsam gefeiert haben und ihren Teams die Daumen gedrückt haben. Und Erfolge verbinden eben mehr als Misserfolge. Und gerade Olympia bringt ja Sportarten nach vorne, die sonst eher nicht so die Wahrnehmung haben. Zum Beispiel Reiten, das ist genau mein Sport, den ich selbst betreibe. Und da freut es mich umso mehr, dass bei Olympia die Menschen mehr auf den Reitsport gucken. Wir haben bei der Recherche auch mit der Sportministerin Stefanie Drese gesprochen und sie gefragt, ja, was bringt denn der Spitzensport überhaupt der Gesellschaft? Und sie hat gesagt, dass MV nach wie vor ein Sportland sei und sie fest davon überzeugt sei, dass der Sport verbindet und die verschiedenen Leute innerhalb der Gesellschaft zusammenbringt und dass Spitzensportler als Vorbilder zählen und nicht nur Sportler aus dem breiten Sport, sondern auch Zuschauer oder eben Fans. Und um das vielleicht mal ein bisschen zu vertiefen an der Stelle schon, kann man sagen, Kinder und Jugendliche streben ja oft nach Vorbildern und das sind oft erfolgreiche Sportler. Ich zum Beispiel war immer ein Fan von Ingrid Klimke. Sie ist eine sehr erfolgreiche Vielseitigkeitsreiterin, Springreiterin und Dressurreiterin, also okay, ein Multitalent. Und sie hat für Deutschland schon mehrmals Medaillen bei Olympia geholt und nicht nur ich, sondern auch im Freundeskreis, wir dachten uns auf, boah, wenn ich so reiten könnte.
So will ich sein.
Das wär's, ja. Mhm. Es wäre gelogen, wenn sie echt keine Vorbildfunktion für mich gehabt hätte. Nun fährt sie als Ersatz-Dressurreiterin nach Paris. Sie kommt zwar nicht aus MV, aber mein kleines Reiterherz freut sich trotzdem ein bisschen. Und um diese erfolgreichen Sportler hervorzubringen, braucht es eben auch gute Trainingsbedingungen. Und ja, das kostet eben Geld. Das ist ein bisschen wie mit der Kultur, Musik und Theater. Auch da versteht nicht jeder, warum zum Beispiel große Theaterhäuser für mehrere Millionen gebaut werden. Aber Kultur hat, wie eben auch Sport, eine gesellschaftliche Funktion. Und ich denke, das sollte sich die Gesellschaft auch was kosten lassen.
Das stimmt. Ich meine, beim Sport ist es ja, ich fand das immer damals, auch als ich noch Zeit hatte, bin ich auch manchmal ins Fußballstadion gegangen. Und das fand ich immer so toll, dass da wirklich alle sich in den Armen liegen, auch also mit wildfremden Menschen natürlich, und die man sonst so gar nicht getroffen hätte, beziehungsweise mit denen man sonst nichts zu tun gehabt hätte. Also von diesem Hintergrund sprechen wir, vom Hintergrund des gesellschaftlichen Zusammenhalts.
Genau.
Jetzt lief das ja schon mal besser im Spitzensport in Mecklenburg-Vorpommern. Und um zu verstehen, wie das gekommen ist, da müssen wir ein wenig zurückschauen, ein wenig in die Vergangenheit. Mhm. In den 70er und 80er Jahren, das sieht man allein in Neubrandenburg bei diesem Walk of Sport, da dominierten die Sportler aus unserer Region die olympischen Wettkämpfe. Das lag, vermute ich, auch mal an der krassen Sportförderung in der DDR, oder?
Ja, das kann man so sagen. Das ganze System war darauf ausgerichtet, sportliche Höchstleistungen zu bringen. Es gab spezielle Kinder- und Jugendsportschulen, die gezielt Talente suchten und förderten. Die Athleten hatten Zugang zu den besten Trainingsbedingungen, medizinischer Betreuung sowie wissenschaftlicher Unterstützung. Dies alles war eng verbunden mit dem politischen System, das den Sport als Mittel zur internationalen Anerkennung nutzte. Mhm. Der Staat investierte viel in den Sport, nicht nur finanziell, sondern auch in Form von wissenschaftlicher Unterstützung und spezieller Trainingsmethoden.
Und Doping, muss man auch sagen, ne? Es gab ja staatliches Doping da, ne?
Ja, da hast du recht. Das ging tatsächlich schon in den 1970er Jahren los. Mhm. Um sportliche Erfolge bei internationalen Wettbewerben, insbesondere natürlich den Olympischen Spielen, zu sichern. Es ging vor allem darum, die Trainingsleistung und Regenerationsmöglichkeiten zu steigern. Ganze Gruppen von Medizinern, Biochemikern und Biomechanikern, Trainingsmethodikern und Physikern beschäftigten sich verstärkt mit der Leistungssteigerung, muss man sagen, mit fast allen Mitteln.
Was wurde denn da eingesetzt als Dopingmittel?
Also die am häufigsten verwendeten Substanzen waren anabole Steroide, insbesondere Urinalturinabol, also ein Anabolikum. Dieses wurde systematisch an Athleten verabreicht, oft ohne dessen Wissen oder Zustimmung. Tatsächlich wurde dann vielen Sportlern, vor allem den Jüngeren, erzählt, dass es Vitamine seien. Mit dem Leistungsdruck, der da sowieso dahinter stand, wurde das dann ohne zu zögern natürlich eingenommen.
Na klar, man vertraut ja seinen Trainern.
Genau.
Über die Spätfolgen, also wie die Sportler auch heute noch unter dem systematischen Doping leiden, körperlich und geistig, da ist gerade eine Studie der Uni Rostock erschienen. Den Link zu dem Artikel, den stelle ich euch in die Shownotes.
Ja, viele ehemalige DDR-Sportler fordern bis heute Anerkennung und Entschädigung für das erlittene Unrecht. Einige Trainer und Funktionäre wurden tatsächlich auch strafrechtlich verfolgt. Das staatliche Dopingprogramm der DDR ist ein dunkles Kapitel in der Geschichte des Sports, das tatsächlich zeigt, wie staatliche Interessen und der Drang nach internationaler Anerkennung die Gesundheit und das Wohl der Athleten aufs Spiel setzen könnte. Klar ist aber auch, was man sagen muss, gedopt wurde in den 1970ern und 1980ern. Jahren in vielen Ländern, auch in der BRD.
In welchen Sportarten waren denn damals die Sportler von hier ganz besonders erfolgreich? Ich kann mir vorstellen, es hatte viel mit Wasser zu tun.
Ja, das ist so, aber tatsächlich nicht nur, denn damals gab es das Bundesland ja so in der Form noch nicht.
Klar, ja.
Da gab es die Bezirke Rostock, Schwerin und Neubrandenburg und es gab auch nicht die Olympiastützpunkte, wie wir sie heute kennen, sondern die sogenannten KJS, Kinder- und Jugendsportschulen. Mhm. Insbesondere in den Bereichen Leichtathletik, Schwimmen, Rudern, Boxen und im Kanusport war Mecklenburg-Vorpommern führend. Zum Beispiel waren im Ruderachter 1976 5 Ruderer aus Rostock und sie holten Gold.
Ganz stark.
Genau, Karin Metschuk gewann 1980 3 Goldmedaillen im Schwimmen und Jürgen Schuld im Diskuswerfen, der hat auch Gold geholt.
Sind jetzt natürlich nicht alle, da muss man dazu sagen.
Genau, da sind noch reichlich mehr. Mhm. Und die Sportler wurden eben frühzeitig gesichtet und dann intensiv trainiert. Es gab klare Strukturen, wie viel Geld in den Sport investiert werden soll. Mhm.
Das zeigt dann auch nochmal das, was du vorhin gesagt hast, ne? Dieses staatliche System dahinter. Ne?
Genau. Diese KJS, also die Kinder- und Jugendsportschulen, waren das Herzstück des Systems, kann man so sagen. Mhm. Allgemein spielten sie eine zentrale Rolle in der DDR. Sie boten die Infrastruktur, das Know-how, um Talente und Spitzenathleten zu formen. Hier wurden die besten Trainer und Sportwissenschaftler beschäftigt, die eng mit den Athleten zusammenarbeiteten. Ich habe da mal die Hauptaufgaben grob zusammengefasst von den KJS. Da kann man sagen, das waren zentrale Trainingszentren. Es gab Leistungsdiagnostik, Sportmedizin, eine Koordinierung und Planung. Aber was man auch sagen muss, das ist auch die staatliche Kontrolle und Ideologie. Die KJS waren auch Instrumente. Die Sportler wurden nicht nur sportlich, sondern auch politisch geschult und sollten als Vorbilder für die sozialistische Gesellschaft fungieren. Damit ist gemeint, dass der Staat die Erfolge im Spitzensport zur Propaganda und zur Demonstration der Überlegenheit des sozialistischen Systems nutzte.
So, nun ist heute das politische System ein anderes und somit auch das sportliche. Der Olympiastützpunkt in Mecklenburg-Vorpommern. Es gibt nämlich nur einen eigentlich, der ist in Rostock und die beiden Außenstellen sind dann in Schwerin und Neubrandenburg. Viele denken ja, das sind drei Stützpunkte, aber es ist eigentlich nur einer. Wer macht denn da was?
Also in Rostock werden Wasserspringer, Ruderer und Segler ausgebildet. In Schwerin sind Boxen, Volleyball und Radsport die Sportarten. Und in Neubrandenburg sind die Leichtathleten und die Kanuten angesiedelt. Ganz allgemein ist der Olympiastützpunkt eine Einrichtung, die sich mit der Förderung von Spitzensportlern widmet. Laut dem Leiter des Olympiastützpunktes MV, Michael Ewes heißt er, ist es eine Serviceleistung des deutschen Sports.
Na, das hört sich ja schön an.
Wunderbar, ne? Sie bieten eine umfassende Unterstützung, eine medizinische Betreuung, eine Trainingsplanung, eine Ernährungsberatung und eine psychologische Unterstützung.
Komplettprogramm.
Genau, und natürlich werden dort auch die Sportler betreut, die sich auf die Olympischen Spiele, Weltmeisterschaften, Europameisterschaften und die Landeskaderathleten werden dort auch betreut. Doch im Vergleich zu früher, muss man sagen, hat sich viel geändert. Die Ressourcen sind knapper und die Konkurrenz durch die anderen Länder und Regionen ist gestiegen.
Wie viele Athleten fahren denn überhaupt aus Mecklenburg-Vorpommern zu den Olympischen Spielen, jetzt nach Paris?
Also es sind eigentlich nur drei. Ich kann sie ja mal aufzählen.
Ja,
das ist einmal Jette Müller, das ist eine Wasserspringerin vom WSC Rostock. Sie ist die erste Wasserspringerin seit 24 Jahren tatsächlich aus Rostock, die sich für Olympia qualifiziert hat. Dann haben wir Max John, das ist ein Ruderer vom Olympischen Ruderclub in Rostock. Der startet im Achter. Und zu guter Letzt hat sich noch die Claudine Vita qualifiziert. Sie ist in der Leichtathletik zugange und zwar im Diskuswerfen und sie ist vom SC Neubrandenburg.
Und das war's dann jetzt? Sind alle Entscheidungen, also steht jetzt nichts mehr aus?
Nee, genau, es sind alle Entscheidungen getroffen und das sind alle drei, die jetzt mitfahren.
Na gut, immerhin.
Ne? Genau, immerhin.
So und früher? Ich meine, drei haben wir jetzt. Wie viel waren's? Zu goldeneren Zeiten?
Ja, zu goldeneren Zeiten waren es tatsächlich einige mehr. Nur so als kleinen Vergleich, wenn man mal ganz früher startet, 1976, waren es tatsächlich 22 Sportler aus MV. Ja,
okay,
bei den Olympischen Spielen.
Ein Unterschied.
Ja, genau, minimal. 1980 sogar 24, die für MV nach Moskau gereist sind. Dann ging es ein bisschen bergab, muss man sagen. Dann hat sich das ein bisschen dezimiert. 1988 waren in Anführungsstrichen nur noch 14 dabei. Und 92 nur noch 5. Und nach dem 2000ern waren es höchstens immer nur 2 Teilnehmer aus MV. Sportministerin Drese, mit der wir ja auch vorab gesprochen haben, sieht da nicht unbedingt ein systematisches Problem in MV. Sie findet die geringe Anzahl auch schade und sagt, dass man sich damit nicht zufrieden geben sollte, aber auch, dass Verletzungen und sportliche Niederlagen dazu kamen und das zum Teil beeinflusst haben, leider.
Du hast mir im Vorgespräch erzählt, du hast dich auch mit jemandem unterhalten, der es knapp geschafft hat. Erzähl mal.
Genau, das ist eine, die wirklich ganz knapp den Einzug nach Paris verpasst hat. Und zwar ist das Vielseitigkeitsreiterin Marlene Hansen-Hottop aus Gransebiet im Landkreis Vorpommern-Rügen. Ich habe mit ihr gesprochen, als sie gerade auf dem Weg zum CHIO in Aachen war. Das ist eins der größten internationalen Reitturniere in Deutschland.
Das habe ich auch gerade erst gelernt. So, und sie hat es nicht geschafft nach Paris. Heißt, die Enttäuschung ist groß, oder?
Wahrscheinlich schon. Ich muss sagen, als ich mit ihr telefoniert habe, war noch nicht ganz klar, dass sie es nicht zu den Olympischen Spielen schafft. Das war halt vor dem Turnier. Aber sie hat dann auch jetzt in Aachen ein richtig gutes Ergebnis abgeliefert. Ich habe das live mitverfolgt. Gereicht hat es leider für Paris nicht. Marlin war auf dem 4. Platz der Shortlist, also das ist die finale Liste der Reiter, die nach Paris fahren. 3 dürfen leider nur mit und jetzt steht es fest, ohne Marlin. Und beim Reitsport ist es nämlich so, dass der Bundestrainer am Ende entscheidet, wer mitfährt. Der macht sich natürlich ein Bild davon, wie die Reiterinnen und Reiter bei den Turnieren vorher abschneiden. Marlin hat mir im Interview verraten, dass sie selbst die Nominierung auf dem 4. Platz eine Ehre für sie ist. Auch für einen anderen Reiter, der recht bekannt ist in unserem Land, hat es nicht gereicht. Und zwar ist das André Thieme aus Plau am See.
Den kenne ich auch.
Sehr schön. Der hat nämlich jetzt den großen Preis in Aachen gewonnen, was bisher der größte Erfolg in seiner Karriere ist. Nominiert für Olympia wurde er vom Bundestrainer Otto Becker aber leider nicht. Ich muss sagen, das hat mich verwundert und viele Fans in der Reitszene auch. Sehr schade eigentlich.
Aber die laufen ja nicht über die Olympiastützpunkte, die Reiter, ne? Die sind irgendwie anders organisiert.
Nee, genau. Die haben einen eigenen Olympiastützpunkt, der ist zentral für ganz Deutschland und der ist in Warendorf in Nordrhein-Westfalen.
Okay, also dann kommen wir mal jetzt zu unserem Olympiastützpunkt zurück. Wie sieht denn die aktuelle Situation dort aus, beziehungsweise auch in den Außenstellen?
Ja, die Olympiastützpunkte in MV verfügen immer noch über gute Trainingsmöglichkeiten und viele erfahrene Trainer. Doch die Anzahl der Athleten, die aus diesen Einrichtungen hervorgingen und international erfolgreich sind, hat leider abgenommen. Das liegt zum Teil an den finanziellen Herausforderungen, aber auch daran, dass es schwieriger geworden ist, junge Talente zu finden und langfristig zu fördern. Laut Michael Evers liegt das aber auch daran, dass sich nicht mehr so viele Athleten überhaupt dem Leistungssport verschrieben haben und dass die Leistungsstärke der Athleten nicht mehr vorhanden ist, wie sie in den früheren Jahren war.
Ja gut, also es sind jetzt zwei Probleme, ne? Mhm. Also einmal kein Geld und keine Lust, wenn ich es so runterbrechen darf, oder? Ja, wie kann das denn besser werden?
Ja, also zum Thema keine Lust, was ich vielleicht mal in Anführungsstriche setzen würde. Oder vielleicht sagt man besser die fehlende Motivation für den Spitzensport. Es müsste mehr in die Nachwuchsförderung investiert werden, um junge Talente frühzeitig zu erkennen und zu fördern. Auch die Zusammenarbeit zwischen Schulen, Vereinen, Olympiastützpunkten müsste weiterhin verstärkt werden. Das sagen viele Trainer zum Beispiel. Darüber hinaus ist es wichtig, den Athleten eine langfristige Perspektive zu bieten, sowohl im Sport als auch darüber hinaus. Laut Olympiastützpunktleiter Michael Evers muss sich die Gesellschaft entscheiden, was sie will.
Ja, der Sport ist ein Teil der Gesellschaft. Also wir können nicht sagen, wir wollen auf der einen Seite in Paris große Erfolge feiern, aber sind nicht vergleichbar in der finanziellen Ausstattung mit den Ländern, mit denen wir konkurrieren. Wir müssen einfach zusehen, dass wir in der Gesellschaft die Akzeptanz für den Sport wieder größer machen. Es muss das Ziel der Bundesrepublik sein, dass wir wieder Olympische Spiele nach Deutschland kriegen.
Darüber würde ich mich auch freuen, in der Tat. Absolut. Wir kommen gleich auf das Thema Geld noch zu sprechen. Vorher habe ich noch einen kleinen Hinweis. mvimfokus@ndr.de. Das ist unsere E-Mail-Adresse. Wenn ihr Anregungen habt oder Kritik, dann könnt ihr sie gerne über diese E-Mail-Adresse loswerden. Also Thema Geld, das zweite Problem. Spitzensport kostet, und zwar nicht wenig. Wir reden vom Gehalt für die Sportler, Trainer natürlich, Betreuer, Material und die Liste ist lang. Das muss ja auch jemand bezahlen.
Absolut, absolut. Auch darüber haben wir mit der Sportministerin Stefanie Drese gesprochen. Sie sagt, für den Betrieb des Olympiastützpunktes und der Trainingsstätten und die Angestellten stellt das Land im Jahr 2024 ca. 750.000 Euro zur Verfügung. Außerdem sagt sie, dass die Förderung auf dem Finanzrahmen basiert, der im Sportfördergesetz des Landes MV festgesetzt ist. Zudem erhalten 50 Athleten des Olympia- und Juniorenteams je nach Leistungsstand Zuwendungen vom Land. Den Großteil der Ausgaben binden die Personalausgaben natürlich. Für die Verwaltung, für die Diagnostik, Trainingswissenschaften, medizinische Betreuung, Laufbahnbetreuung und. Der Rückgang der Erfolge zeigt eben auch, dass das aktuelle System nicht mehr so effektiv ist wie früher. Es muss hinterfragt werden, ob die Mittel richtig eingesetzt werden und ob die Strukturen den heutigen Anforderungen entsprechen.
Was muss denn also passieren, damit die Medaillen wieder in unser Land kommen? Oder überhaupt, dass jemand Lust hat auf Spitzensport?
Ja, man könnte zum Beispiel mehr Geld und Zeit in die wissenschaftliche Unterstützung des Trainings stecken. Also Menschen, die sich intensiv damit beschäftigen, wissenschaftliche Erkenntnisse in die Sportpraxis anzuwenden. Mhm. Es wäre auch gut, enger mit Universitäten, Forschungseinrichtungen zusammenarbeiten, um neue Trainingsmethoden zu entwickeln. Zudem oder weiterhin sollte das Geld gezielt dafür genutzt werden, besonders vielversprechende Talente zu fördern. Eine engere Zusammenarbeit mit Unternehmen könnte ebenfalls helfen, zusätzliche Ressourcen zu bekommen.
Und Geld ja natürlich auch, ne?
Genau. Ich hätte da auch konkrete Schritte, die wir auch recherchiert haben. Ich kann ja mal ein paar Beispiele nennen. Das ist die Förderung von Nachwuchstalenten zum Beispiel. Konkret geht es hierbei um die Früherkennung, also zum Beispiel Talentscouting in Schulen und Vereinen. Was aber auch eine hohe Ausgabe von Geldern bedeutet, aber sicherlich eine Möglichkeit wäre, wären moderne Trainingsanlagen, damit sie besser trainieren können. Dann eben auch, muss man halt sagen, eine finanzielle Unterstützung, also eine intensivere Suche nach Sponsoren, aber auch Stipendien und Förderprogramme für die talentierten Sportler. Um auch die andere Seite zu beleuchten, auch regelmäßige Fort- und Weiterbildungsprogramme für die Trainer, das sollte ja auch auf dem neuesten Stand der Sportwissenschaft und Sportpädagogik sein. Und die Vernetzung von Vereinen und Schulen und eine nahtlose Förderung von Talenten sicherzustellen. Ich denke, die Gesundheits- und Ernährungsberatung steht bei uns auch schon sehr weit oben. Das hat uns auch der Leiter des Olympiastützpunktes MV gesagt. Aber mit Sicherheit gibt es auch hier Verbesserungen. Natürlich dann auch die Steigerung der Bekanntheit. Wir kennen Social Media, intensivere Öffentlichkeitsarbeit, um das Ansehen des Spitzensports in MV zu erhöhen. und natürlich den Sportlern eine Perspektive nach der Schule bieten. Viele hören mit dem Abi auf, muss man so sagen, weil sie dann kein Geld mehr bekommen. Und es fehlt eine Absicherung einfach nach der Schule. Auch im Sportgymnasium kann das noch verbessert werden. Die Lehrer müssten gerade dort mehr auf den Sport eingehen und sich dem Wettkampfplan anpassen. Hinzu kommt, es werden nur bereits erfolgreiche Sportarten durch den Bund gefördert. Förderung muss aber schon viel früher kommen, nicht erst, wenn der Erfolg schon da ist.
Also ohne Nachwuchs passiert nichts, das ist klar. Wie werden denn die jungen Sportler begleitet? Also ich denke da an den Druck, der ja auf den Sportlern lastet. Ich muss ehrlich sagen, ich erinnere mich noch an Sportfeste an der Schule. Ich fand das ganz schlimm. Ich fand es grauenhaft, was da für Druck herrschte, weil ich auch wusste, ich werde einen Tag versagen.
Ich
musste
das.
Trotzdem hin, es war die Hölle. Okay, also die, von denen wir sprechen, die werden jetzt nicht versagen. So viel steht mal fest bei so Sportfesten. Mhm. Aber trotzdem, wie werden die denn da betreut? Wie wird denn mit diesem Druck dann da umgegangen?
Viele von ihnen stehen wirklich unter großem Leistungsdruck. Das ist wahrscheinlich auch der eigene Druck und auch der Druck von außen, der da irgendwie auf die einprasselt. Und in Mecklenburg-Vorpommern gibt es Strukturen, um Talente zu fördern, aber es fehlt oft an der psychologischen Unterstützung. Also die jungen Athleten müssen lernen, mit Niederlagen umzugehen, ohne den Spaß am Sport zu verlieren. Man sagt das so einfach, aber das müssen die lernen, weil auch hier könnte eine intensivere psychologische Betreuung wahrscheinlich helfen. Mhm. Genau darüber haben wir nämlich auch mit einer Nachwuchssportlerin gesprochen, Finja Frommann. Sie ist in der zweiten Volleyballmannschaft vom Schweriner SC. Auch sie musste schon in den frühen Jahren vieles aufgeben für den Leistungssport. Also morgens Training, abends Training und dazwischen natürlich Schule und auch private Familienereignisse musste Finja zum Teil absagen. Dem Ganzen steht natürlich der Leistungsdruck gegenüber.
Also ich war auch schon echt oft kurz davor, dass ich gesagt habe, komm, ich lass das, ich gehe nach Hause, ich tue mir diesen Stress nicht mehr an, weil ich glaube, das ist einfach viele Niederlagen, mit denen man umgehen lernen muss, weil man gewinnt halt nicht jedes Spiel. Und vor allem in der Jugend ist es halt auch immer noch enttäuschend, weil man sieht die Entwicklung ja nicht direkt. Ich sehe nicht wie beim Leichtathletik, ja, jetzt springe ich, keine Ahnung, 20 Zentimeter weiter, sondern so... Man sieht das nur über einen langen Zeitraum und nur wenn man von außen guckt und das sehe ich ja nicht.
Ja, Volleyball halt, ne?
Genau. Mhm. Aber man muss sagen, trotzdem ist der Traum bei ihr immer noch ein stetiger Begleiter.
Das ist irgendwie schon immer so ein Traum einfach, weil das so dieses oberste Ziel ist, so dieses Olympia, dieses Zusammenhalten aller, so dieses eine große Ereignis, wo alle aufeinandertreffen. Ich weiß nicht, ich finde das schon immer so beeindruckend und einfach so, ja, so cool, so, ja.
Also, ich muss ja ganz ehrlich sagen, bei allem, was du jetzt so erzählt hast, ne, ich meine natürlich die wahnsinnigen Erfolge und Gemeinschaftsgefühl und so weiter, aber der Druck schon klein auf, wirklich kaum Freizeit, weil ständig Training oder Schule und dann wieder Training, das hört sich jetzt als Mutter, muss ich ehrlich sagen, für meine Kinder jetzt nicht so wahnsinnig attraktiv an. Wie rekrutiert man denn Nachwuchs? Weil ich kann mich auch an Sportfest erinnern, hieß es sofort, das Kind springt weit, der muss in den Verein. Ja, will aber nicht. Und das war für mich ehrlich gesagt auch okay.
Ja, absolut. Ich kann das total verstehen, dass man da als Mutter oder eben als Eltern von kleinen Nachwuchssportlern skeptisch wird. Das ist völlig verständlich. Man muss sagen, die sogenannte, in Anführungsstrichen, Talentschmiede in Mecklenburg-Vorpommern beginnt oft schon in den Grundschulen. Talente werden frühzeitig erkannt und auch gefördert. Es gibt spezielle Förderprogramme und Trainingsgruppen. Da wäre es wichtig, den Kindern und Jugendlichen eine ganzheitliche Betreuung anzubieten. Dazu gehört nicht nur natürlich das körperliche Training, sondern auch die mentale Vorbereitung. Also Workshops und Schulungen für Eltern könnten helfen, damit sie besser verstehen, wie sie ihre Kinder unterstützen könnten, ohne zusätzlich Druck auszuüben. Zudem sollte natürlich der Spaß immer im Vordergrund stehen, um die langfristige Motivation bei den Kleinen auch zu gewähren.
Und Zeitmanagement, so ein Kursus wäre dann auch gut für die Eltern.
Also total.
Wäre in meinem Fall so, ich weiß gar nicht, wann ich das machen sollte, Spitzensport vom Kind.
Koordination ist alles.
Ja. So, die Landesregierung, Katrin, die hat sich ja auch was ausgedacht, damit hier praktisch die Goldschwemme wieder übers Land kommt. Eine Sportagentur. Bisher ist es ja nur eine Idee. Was steckt denn dahinter?
Genau, darüber haben wir auch mit der Sportministerin gesprochen und sie sagt, das soll eine unabhängige Sportagentur werden, also eine Einrichtung, die mit den Athleten zusammen den besten Trainingsort für sie aussucht, die beste Trainingsmöglichkeit, sie unterstützt in ihrer Karriere als Spitzensportler. Und sie soll unabhängig und zentral für das gesamte Bundesgebiet agieren, sodass es nicht mehr vom Zufall abhängt, wo ein Nachwuchssportler dann weiter trainiert und gefördert wird.
Heißt Landesinitiative, die bundesweit sein soll?
Genau.
Okay. Ja, und wo ist dann jetzt also der Unterschied zu den aktuellen Olympiastützpunkten?
Diese Agentur hat eben auch die Frage, wie geht es nach einer sportlichen Karriere weiter? Wo ist die beste Möglichkeit für eine Ausbildung oder eben ein Studium? Die Agentur muss einfach einen weiteren Blick haben, als sie bei den aktuellen Stützpunkten ist.
Okay. Katrin, du hast ja wahnsinnig umfassend recherchiert. Deiner Einschätzung nach, wird das denn was in ein paar Jahren mit Spitzensport in der Form? Man braucht ein bisschen langen Atem, ne? Geht ja nicht von jetzt auf gleich.
Nee, das geht überhaupt nicht von jetzt auf gleich. Und ich denke, es ist trotzdem wichtig, in den Spitzensport in Mecklenburg-Vorpommern zu investieren und die nicht aufzugeben. Mit den richtigen Maßnahmen und klarem Fokus auf langfristige Förderung der Talente können wir sicherlich wieder mit mehr Athleten aus unserem Land bei Olympia rechnen.
Na wunderbar, dein Wort in Gottes Ohr. Also Mecklenburg-Vorpommern hat das Potenzial, wieder eine Talentschmiede zu sein, muss ich sagen. Das Potenzial muss nur noch gehoben werden. So, und jetzt drücken wir den 3 Athleten aus unserem Land, die es nach Paris geschafft haben, erstmal die Daumen, damit wir das ab Ende Juli nochmal hören.
Nein, jetzt ist es vorbei oder es geht noch was.
Kriegt
die Zeit
direkt
ist rum, Gold für Deutschland. Wer hätte das gedacht? Olympiasieg für Deutschland.
Jawohl. Ich danke dir vielmals, Katrin.
Ja, ich danke dir
aus
auch.
Dem Mecklenburg-Studio Schwerin. Die Redaktion hatte Sebastian Giebel. So, und zu guter Letzt habe ich noch einen Podcast-Tipp, der genau zu meinem Lebensgefühl passt im Moment. Es ist nämlich Juli, warm und sonnig. Und was gibt's da Schöneres, als mit einem kühlen Getränk im Garten zu sitzen und Musik zu hören? Und perfekt dafür ist die Jazztime. Da gibt es Musik und ihre Geschichten. Und die Jazztime finden Sie in der App der ARD Audiothek. Das war MV im Fokus. Darüber spricht Mecklenburg-Vorpommern. Ich verabschiede mich. Mein Name ist Annette Even.
Mehr Information, mehr Hintergrund, mehr Glaubwürdigkeit. NDR MV Podcast. MV im Fokus. Darüber spricht Mecklenburg-Vorpommern. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek App.